comes back to the point. Rafalski, the shot, knocked down in front. Scramble, there's another shot. Another shot. The horn sounds, and the Penguins have won the Stanley Cup.
Here's the 2-1. And there's a fly ball to left center field. That ball's deep toward the wall. And it is gone. Russell Martin clears the deck against Johnny Cueto. It is 2-2.
Deutschland wählt ein neues Parlament und wir wählen die 10 besten Spieler des 21. Jahrhunderts. Eine neue Folge von PSP, dem Pittsburgh Sport Podcast, mit mir, dem Marc und meinem kongenialen Partner, dem René. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Marc, und schönen guten Abend natürlich auch an alle Zuhörenden.
Ich denke, das war ja das Thema am Wochenende. Wir wollen jetzt hier nicht tief in die Politik einsteigen. Nur eine Frage an dich. Was glaubst du, wird die neue Bundesregierung für einen Einfluss haben auf das sportliche Leben in Deutschland?
Du stellst mir ja direkt mal eine Frage.
Ich glaube, ich habe ein sportpolitisches Ding, habe ich so ein bisschen verfolgt, weil, also ich habe mich auch schwer getan unter dem Aspekt. Aber was hältst du davon, die Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen wieder einzuführen?
Ach komm. Also ganz ehrlich, ich glaube, dieses Land und die Welt hat gerade so viele andere Probleme. Ich weiß nicht, auf der Prioritätsliste, wo da Sport und der Schulsport stehen, wahrscheinlich sehr weit unten, so wie es die letzten Jahre auch schon in Deutschland der Fall war.
Ja, okay, also ich sehe schon, du willst jetzt nicht über die Bundesjugendspiele und die Ehrenurkunden diskutieren.
Die gibt's doch gar nicht mehr, oder?
Das habe ich mich, also ich bin mir da gar nicht so sicher. Also
gibt's, also haben die das nicht geändert, dass nur noch quasi so Teilnahme
ja,
aber,
also gibt? Ist so, also das, dass dieser, ja, genau, du kannst nicht mehr gewinnen irgendwie, sondern das ist alles ja ein bisschen freiwilliger geworden. Früher, also als wir ja jung waren und athletisch, ja, da war das ja so eine, ja, wie Wehrpflicht, ja, wie Sportpflicht war das, ja, da wurdest du gezwungen an dem Tag. Ich fand das nicht schlecht, bin ich ehrlich, aber
ja, also Sport, Schulsport in Deutschland geht ja seit Jahren einfach in die komplett falsche Richtung, also das ist ja katastrophal, also die Jugend hat ja immer weniger Sport in den Schulen und von Wettbewerb sind wir schon ganz weit weg, ne? Also das ist eine einzige Katastrophe.
Also ich bin auch kein Befürworter von dieser, also ich kann es verstehen, warum man es macht, so im Sinne von Mobbing, ausgeschlossen, wie auch immer. Es gibt halt auch andere Fächer, bei denen das dann halt passiert auf der Grundlage. Also es werden ja nicht nur die unsportlichen Kinder gemobbt. Das führt auch zu weit, glaube ich, an der Stelle. Ich wollte nur ein kleines, kurzes, ich wollte nur acknowledgen, an wann wir das hier aufnehmen auch, ja. Und was eigentlich so in unserem wunderschönen Land passiert ist. Ja, bevor die SPD am Sonntag auf die Fresse gekriegt hat, haben die Pittsburgh Penguins am Samstag kassiert. Und zwar eine 8-3 Niederlage gegen die Washington Capitals. Das war das erste Spiel nach diesem Four Nations Break. Wir haben es ja beide zusammen angeschaut und ja, die Stimmung sank dann so mit, also speziell im zweiten Drittel, als das Spiel dann in die Hose ging, glaube ich, war die Stimmung dann am Tiefpunkt diesbezüglich. Sie haben dann ja am Sonntagabend noch einen draufgelegt und haben gegen die Rangers daheim verloren mit 5-3. Und ja, also ich glaube, diese letzte Woche angekündigte Schlussoffensive, die mit den 15 Siegen aus 20 Spielen, die wird nicht kommen. Das ist jetzt mal mein Hot-Take zu dem Thema.
Das ist, glaube ich, kein Hot-Take und es hätten noch mehr als 15 Siege sein müssen.
Und wir können uns dann ja, glaube ich, ab nächster Woche dann mal widmen, okay, wie kann man jetzt, also Blick in die Zukunft, so im Endeffekt, was muss jetzt mit diesem Team passieren? Wer hat denn vielleicht einen auslaufenden Vertrag? Wo gibt es denn die ersten Gerüchte? Denn nächste Woche ist Trade Deadline. Vielleicht noch so ein paar Verletzungsupdates. Matt Grislick, René ist ja ein Riesenfan bekanntermaßen von diesem Spieler, hat sich verletzt nach einem Hit von dem Rangers, nennen wir es mal Power Forward, Matt Rempe. Ist jetzt erstmal Day to Day.
Hat wieder trainiert. Spielt heute Nacht wieder.
Wunderbar. Also dann nichts Größeres gewesen. Und ansonsten ist Brian Rust immer noch weg.
Wird auch wieder spielen.
Wunderbar. Also, René hat die aktuellen Infos, ESPN noch
nicht. Bestens informiert der Markt.
Ja, also, aber ist ja auch schwierig. Also, ist auch schwierig, wenn die ganzen Injury Reports halt einfach unaktuell sind. Also, was willst du da machen? Also. Okay. Ja, dann sind wir ja wieder topfit.
Ja, immerhin etwas. Ja, also, Playoffs ist dann jetzt endgültig vorbei. Und wie du sagst, ne? Trade Deadline ist so der nächste Meilenstein. 1,5 Wochen haben wir noch. Und ja, wir werden nächste Woche ausführlich darüber sprechen, was getan werden muss oder soll oder kann oder wie auch immer. Und vielleicht ist ja bis dahin auch schon was passiert.
Es bleibt einem, glaube ich, als Penguin-Fan auch für diese Saison. Es gibt noch so ein paar Sachen, die, glaube ich, ganz schön wären. Crosby kann einen Rekord von Wayne Gretzky brechen. Die meisten Saisons mit einem Average von über einem Punkt pro Spiel. Das wäre schon ein starker Rekord, wenn er den brechen würde. Das ist möglich. Und am Samstag, glaube ich, war ja auch so ein bisschen unser Eindruck bei Washington. Ne? Alex Ovechkin kann ja auch noch diesen Tore-Rekord, All-Time-Tore-Rekord von Wayne Gretzky brechen. Und sie haben es ja wirklich mit aller Macht versucht. Ich glaube, am Tag drauf hat er dann einen Hattrick gemacht, Ovechkin, so wie ich das gesehen habe. Und ja, passend dazu schaut die NHL gerade generell so ein bisschen in die Vergangenheit. 25 Jahre sind in diesem Jahrtausend, also ja, in dem Jahrtausend auch, aber ich glaube eher, es geht um das Jahrhundert, in diesem Jahrhundert rum. Und die NHL hat deswegen einen sogenannten Quarter Century Vote. Ja, wie soll man es nennen?
Ins Leben gerufen.
Ins Leben gerufen, angeleiert. Und Fans können für 10 Spieler jeweils wählen, die für sie in dieses beste Team der letzten 25 Jahre reingehören. Und das werden wir gleich feststellen. Das ist bockschwer. Ja? Also da gibt es ja einige Geschichten auch zu erzählen. René hatte eine sehr tolle Idee. Wir gehen auf die Website und klicken uns da mal durch und diskutieren vielleicht über den einen oder anderen Spieler und schauen mal, wie unser Top-10-Team All-Time dann am Ende aussieht, unser gemeinsames. Ein Spoiler vorweg, ich habe eine recht präzise Vorstellung, welche Namen da ungefähr bei mir drin sein müssten, aber natürlich bin ich da immer für Diskussionen bereit und freue mich auch, ein paar alte Namen wieder zu sehen. Ne? Also so Leute, die man seit von denen man seit Ewigkeiten nichts mehr gehört hat, aber die ja einen großen Anteil an der Geschichte der NHL hatten.
Absolut. Also ich gehe hier auch komplett unvorbereitet rein. Ich öffne die Seite und dann legen wir los, ohne mich da im Vorfeld irgendwie mit meinen Top Ten auch in einem Ansatz zu befasst zu haben. Insofern, ich bin auch sehr gespannt, was wir da für ein Team auf die Beine stellen. Sollen wir kurz noch, wie haben wir es vor? Also, ich glaube, wir hatten uns kurz vor der Sendung schon mal besprochen. Also, wir würden einfach mal alphabetisch Team für Team durchgehen, mit Ausnahme der Penguins, die wir zum Schluss behandeln. Und dann picken wir uns da einfach die Spieler raus, die für uns in Frage kommen. Und nach müssen wir dann eben unsere Spieler ersetzen, die bereits auf dem Board stehen, sodass am Ende die 10 Besten rauskommen. Ja, also von daher, wir können loslegen, oder?
Und es geht los mit den Anaheim Ducks. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts mehr offen und was. Die haben, glaube ich, einen Cup geholt in den letzten 25 Jahren. Ich meine auch, dass einer der Cup-Winner, der die Conn Smythe damals geholt hat, hier auf der Liste dabei ist. Mit dem würde ich ganz gern anfangen. Und zwar der Goalie ist das, Jean-Sébastien Giguère. Ne? Also man kennt den, also ich habe den nie live spielen sehen, der hat zu einer Zeit gespielt, da habe ich keine NHL geschaut, aber er hat eben diese Conn Smythe gewonnen, der hatte, glaube ich, einen abartigen Run in dem Jahr als Goalie bei den Ducks. Ist das jemand, den du da irgendwie sehen würdest? Fangen wir mal, also gerade mit der erste auf meiner Liste hier.
Ne? Ja, ich meine, wir können ja auch gerade am Anfang so ein paar Spieler mehr aufs Board erstmal setzen und um die dann zu ersetzen in in der Folge. Insofern können wir gerade in den ersten bei den ersten zwei, drei Teams ruhig ein paar Spieler drauf hauen, sodass wir auch ein bisschen.
Ja, wobei es hier auch ein paar gibt, also die brauche ich.
Ja, natürlich, also wir müssen hier nicht übertreiben. Ja. Also hier geht jetzt nicht jeder Spieler drauf. Ja. Grundsätzlich Conn Smythe, Stanley Cup geholt. Ja, also Save Percentage sieht auch super gut aus. Weiß ich nicht. Also er wird sicherlich nicht am Ende draufstehen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dazu war dazu sonst zu wenig geholt, aber hat auf jeden Fall seinen Namen irgendwo auch schon reingekritzelt, da reingekratzt da in die NHL-Annalen. Ne?
Schau, Sebastian. So sieht's aus. Ne? Auch von den Spielen her natürlich jetzt auch nicht so viele gemacht im Vergleich zu jetzt anderen Spielern. Steht da bei was? 574? Mhm. Das wird wahrscheinlich so in der Addition dann ein bisschen knapp werden.
Ja, also ich schreibe ihm mal, also von der ich schreibe ihm mal nicht auf, wir haben ihn gewürdigt, ich schreibe ihn, ich werde ihn nicht aufschreiben, ich muss das hier so ein bisschen manuell machen, weil meine blöde NHL.com-Website nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Ich mache mal weiter mit der Defense von Anaheim, was da so gibt. Cam Fowler, also für mich nicht diskussionswürdig, anständiger Spieler, aber 1000 Spiele, nee. 400 Punkte, nichts geholt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Scott Niedermeyer, ich verbinde den eher mit New Jersey, wenn ich ehrlich bin. Und das ist so ein Spieler, der ist, glaube ich, es gibt so ein paar, glaube ich, die hatten so ein bisschen Pech, 90er und 2000er. Ich sehe ihn eher in den 90ern, aber hat auch in den 2000er Jahren über 700 Spiele gemacht, 460 Punkte erzielt. Wie siehst du Scott Niedermeyer?
Ja, also ich meine, so viele hat er tatsächlich gar nicht vor 2000 gemacht, sehe ich hier gerade.
Ist das so? Ja, ich habe nicht geschaut tatsächlich. Wäre so mein Eindruck gewesen. Ne?
Nö, also hat 1999 bei den Devils mehr oder weniger erst angefangen tatsächlich. Und dann, also hier in der mit reinzuzählen quasi von der Saison, davor hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Saisons gespielt. Also Hälfte so?
Ja, okay, ja.
9... Ja, also 7 volle Saisons vor und 9 danach. Also 9 zählen, 7 zählen nicht.
Hat der irgendwas mal geholt, Scott Niedermeyer? Cup hat er gewonnen?
Eine Norris sogar.
Eine Norris, okay. Also von mir aus können wir den aufschreiben.
Ja, also ich meine, also wenn wir jetzt, also bei Scott Niedermeyer würden wir sofort sagen, auf die Liste, wenn es halt nicht darum geht, dass wir nur ab 2000 zählen. Ne?
Ja.
Weil grundsätzlich gesehen ist es natürlich eine wahnsinnige Karriere. Ich würde mal mit draufpacken. Ich meine, über 700 Spiele sind trotzdem einiges. Können wir einfach mal gucken, ob er das Ganze übersteht. Ist übrigens auch ein Spieler dieser Top 100 Greatest Players All Time.
Ja, auch völlig gerechtfertigt. Wie gesagt, er hat halt, glaube ich, das Problem, Hälfte der Karriere nicht in dem Jahrtausend. Forwards, lass uns mit dem Ältesten von denen anfangen, das ist der Finne, Teemu Selänne, und also für mich ist das ist für mich ein 90er-Spieler, ehrlich gesagt. Der hat aber auch in den 2000ern in nochmal fast 1000 Spiele gemacht und 800 Punkte erzielt. Aber also, Teemu Selänne, der mit dem verbinde ich einfach irgendwie diesen Rookie-Goalscoring-Rekord, weiß nicht, wie Tore hat der da gemacht? 65 oder so?
Einiges.
Ja, also der war ja sehr, sehr stark, als der in die NHL kam, aber das war halt auch schon Anfang, Mitte der 90er, meine ich. Auch ein Cup-Winner.
Hall of Famer,
ja. Name für dich für Liste?
Also, wie du sagst, ne? Von mir aus, wie gesagt, können wir gerne einfach mal 3, 4 Spieler draufsetzen. Ja. Wir können ihn einfach mal raufschreiben, aber es wird schwierig sein, einfach weil er einiges seiner Zeit einfach vor 2000 gespielt hat.
Ich notiere ihn mal. Und jetzt 2 Spieler, die man irgendwie zusammenpacken kann. Die gehören zu dieser 2010er-Ära von den Anaheim Ducks, häufig in den Playoffs. Ich weiß gar nicht, ob die mal in den Cup-Finals waren, ehrlich gesagt.
Die haben doch einen Stanley Cup geholt, alle zusammen, oder?
Haben die das? Also es geht um Ryan Getzlaff und Corey Perry. Haben die einen Cup geholt, echt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also während du schaust,
ich meine,
während du schaust, also Getzlaff Center 1157 Spiele, 1019 Punkte. Wie lange Jahre Kapitän gewesen, Corey Perry 1367 Spiele. Ich glaube, der spielt sogar noch irgendwo. Über 400 Tore, also beides auch, also bei Corey Perry wahrscheinlich wird es vielleicht nicht ganz reichen für die Hall of Fame, aber Ryan Getzlaff würde ich schon sagen, ist für mich schon Hall of Fame würdiger Spieler. Wie siehst du die beiden?
Ja, übrigens 2006, 2007
Stanley Cup. Waren die da beide auch schon dabei?
Ja.
Okay, ja, also ich verbinde die eher mit diesen 2010er Jahren, so 2014, so, da habe ich ja, die beiden.
06, 07 haben beide den Stanley Cup gewonnen,
okay,
mit den Anaheim Ducks.
Gut, also beides Cup-Winner. Wie siehst du die beiden?
Ja, also für den Anfang kann man mal mit ihnen auf der Liste rechnen, oder?
Ja, also ich würde sie auf jeden Fall mal mitnehmen. Ob sie am Ende ja übrig bleiben, drauf.
Ich meine, Corey Perry hat ja auch immerhin ein paar Solo-Trophys geholt. Einmal die Hart gewonnen, einmal die Maurice Richard-Trophy geholt. Ja, wir setzen sie mal drauf, komm.
Gut. Anaheim wäre damit abgeschlossen, wir gehen weiter. Müssen wir
aufpassen, dass wir nicht bei 30 Teams, glaube ich, alle Spieler im Detail durchgehen.
Aber, ja, aber kurz diskutieren. Also, ich glaube, bei Arizona geht es schneller. Ich lese mal die Namen durch, die für mich überhaupt da, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Clayton Keller, Radim Fribata, Keith Jendl, auch über einen Oliver Ekman-Larsson brauche ich hier nicht diskutieren. Dann bleiben da noch zwei übrig. Der Arizona Coyote schlechthin, Shane Doan. 1291 Spiele, 910 Punkte. Das ist für mich einer für die Liste.
Ja, also Shane Doan muss man auf jeden Fall mal draufpacken.
Und dann noch ein Goalie, Mike Smith, auch 670 Spiele. Aber Arizona, sie haben nie irgendwas gewonnen, also weiß ich nicht.
Ja, also so ein bisschen Erfolg gehört da für mich schon auch noch dazu, ne?
Ja.
Und ich meine, Arizona muss man ja echt sagen, ne? Das war ja lange Jahre irgendwie ein bisschen trostlos, ne? Das war ja immer, ich weiß noch, da waren wir noch sehr jung, das war immer Shane Doan und ansonsten, ja.
Also die hatten mal eine Zeit, glaube ich, so auch in den 2010er Jahren, da waren die mal in einem Conference Final oder so, aber auch nur ein, zwei Jahre, wo die gut waren und danach lief da auch nichts mehr zusammen. Und also das Team gibt es ja auch gar nicht mehr, das ist ja das Nächste. Also ich würde sagen, Arizona, da können wir einen Haken dran machen.
Ja, also Shane Doan haben wir jetzt mal hier mit aufgenommen.
Ja.
Für die Phoenix Coyotes. Ja.
So, Boston Bruins, und da wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen spannender. Ich schließe jetzt einfach mal aus. Und zwar, es gibt für mich einen Spieler auf dieser Sechserliste, über den ich eigentlich nicht diskutieren will. Und das ist Charlie McAvoy. 500 Spiele, 300 Punkte. Ist noch zu jung, hat noch zu wenig erreicht. Brauchen wir, glaube ich, vor allem im Kontrast zu all den anderen auf der Liste nicht drüber sprechen.
Ja, es ist ein sehr guter Spieler, aber allein mit 500 Spielen kommst du hier auf dieser Liste natürlich nicht weit, wenn wir das komplette Vierteljahrhundert betrachten.
Ja. Wir haben jetzt noch 5 Plätze frei auf der Liste und es sind 5 Namen, die wir eigentlich alle da aufnehmen können auf die Liste, oder?
Ja, also
welche sind denn das?
Brad Marchand ist, glaube ich, sehr unstrittig. Zdeno Chara ist, glaube ich, extrem unstrittig. Patrice Bergeron ist, glaube ich, genauso unstrittig. Also die drei.
Also da gibt es, glaube ich, gar keine Diskussion, oder? Nee, also vielleicht ein Kommentar zu mir. Bergeron ist für mich der, wenn ich mir so einen Captain vorstelle, der nicht Sidney Crosby heißt, dann ist es Bergeron. Two-Way, also der beste Two-Way-Center seiner Generation. Absolut perfekter Spieler. Zdeno Chara allein von seiner Physis, von seiner Größe her. Und Brad Marchand ist seit jetzt wahrscheinlich auch 10, 15 Jahren einer der besten Power Forwards in der gesamten NHL. Und die haben halt auch alle irgendwie, haben die 3 Cups gewonnen oder 2?
Ich glaube gar nicht so viele.
Ja. Also 2 waren es auf jeden Fall. Oder war es auch nur einer? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Einer.
Ja. Gefühlt Boston jedes Jahr in den Conference Finals gewesen, vor allem in der Zeit, als wir sehr aktiv die Penguins geschaut haben, ne? Also wie oft wir da an den Bruins gescheitert sind, an der Physis, die auch immer reingebracht haben. Eins der, die krasseste Stanley Cup Finalserie gegen die Vancouver Canucks. Da waren diese drei auf jeden Fall mit beteiligt. Ja, also die Geschichte von den letzten 25 Jahren kannst du nicht ohne Boston erzählen, es geht nicht. Und deswegen.
Ja, aber eigentlich verrückt, die haben echt nur einen Cup geholt.
Ich hätte echt gedacht, das wären zwei oder drei gewesen, aber okay, gut. Sind noch zwei übrig von den Bruins. Der eine ist der Cup-winning Goaltender, Tim Thomas. Insgesamt nur 425 Spiele, in denen war er aber extrem stark. Wie siehst du Tim Thomas?
Ja, so wie von dir beschrieben, aber ich würde ehrlicherweise auf ihn verzichten, weil es hält sowieso nicht lang.
Zu wenig Spiele. Und der zweite ist David Krejci, tschechischer Center, war so ein bisschen der Zweitreihenmann da in dieser Bergeron-Ära.
Ja, also auch der wird es nicht lang auf die Liste schaffen. Wenn du magst, können wir ihn draufpacken. Aber ich meine, wir haben schon drei Boston Bruins Spieler drauf. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein
muss. Wir machen weiter.
Wir machen weiter, wir lassen ihn aus.
Und dann kommt ein Team, das ist seit 30 Jahren Schrott. Das sind die Buffalo Sabres.
Mir fehlt hier ein Spieler auf der Liste, sehe ich hier.
Mir fehlt hier JJ Peterka, oder?
Ja.
Ah, okay. Mhm. Ja, also wenn ich da Spieler sehe, von denen habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Also, naja, also Buffalo, die Liste, ich gehe mal die Namen durch.
Ja.
Also bei mir ist ganz oben Thomas Vanek. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass der 789 Punkte gemacht hat, finde ich aber interessant. Ist für mich aber kein realistischer Mann für eine Top 10.
Nee, nicht zwingend, ne? Also, aber dieses Duo Pommelville-Warneck, das hat man viele, viele Jahre mit Buffalo verbunden. Ne? Ja. Also ich kann mich da gut an unsere Anfangszeit erinnern. Ja? Also Pommelville-Warneck, die waren absolut gesetzt bei Buffalo.
Ja, Pommelville auch auf der Liste, sehe ich aber auch nicht da. Brian Campbell ist, glaube ich, ein Defenseman gewesen. Also, ja, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Hab keine Ahnung, was der in seinem Leben erreicht hat. Nicht bös gemeint, aber ja. Daniel Prier, den verbinde ich mit den Flyers und damit ist er automatisch raus an der Stelle.
Ja, also auch leistungstechnisch, glaube ich jetzt.
Ja, genau, keine Chance.
Spieler für die Liste.
Dann Ryan Miller, über den könnte man, glaube ich, noch ein bisschen reeller diskutieren. Langjähriger US-amerikanischer Nationaltorwart. Ich glaube, wenn der in einem anderen Team gespielt hätte und irgendwas mal gewonnen hätte, dann würde man über den heute auch anders diskutieren. Immerhin auch fast 800 NHL-Spiele.
Steine Vezina immerhin gewonnen.
Genau, starke Karriere. Einer für die Liste für dich.
Ich würde sagen, den können wir mal mit drauf
packen. Okay, sind
wir bei 9.
Unser erster Torhüter tatsächlich. Rasmus Dahlin spielt halt erst seit 3-4 Jahren so. Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr, vielleicht 5, aber der hat erst 483
Spiele, das ist. Ja. Das reicht noch nicht aus.
So, Calgary. Spannend, die haben sehr, sehr bekannte Namen in ihrer Liste, aber haben halt nie was gewonnen. Fangen wir mal an mit, für mich, der muss man gar nicht drüber diskutieren, Spieler, und das ist Jerome Iginla. 1320 NHL-Spiele, 1167 Punkte, 560 Tore, First Ballot Hall of Famer, also ich glaube, der war auch im All-Decade-Team in den 2010er Jahren. Brutaler Spieler, auch ein ehemaliger Pittsburgh Penguin, da war es nicht ganz so die super Karriere, aber ich glaube, über Jerome Iginla, das ist für mich ein Anwärter, ja?
Ja, definitiv.
Wunderbar. Hast du sonst wen auf der Liste, über den du gerne kurz diskutieren wollen würdest?
Gut, ich meine, Matthew Tkachuk, der seine Karriere da angefangen hat, ist mit Sicherheit ein absoluter Topspieler in aktueller Zeit. 642 Spiele, 636 Punkte. Aber da wird es ein bisschen kritisch dann schon für die Liste, oder?
Nee.
Da wird's kritisch. Ja, gut. Name, den man hier natürlich sieht, ist natürlich der mit großer Tragik verbundenen Johnny Gaudreau.
Ja, letztes Jahr ja leider totgefahren worden beim Fahrradfahren von einem betrunkenen Autofahrer. Ja, auch Teil einer Ära bei den Calgary Flames, so in den 2010er Jahren, als die aus dem Rebuild rauskamen. Zuletzt war er ja bei den Columbus Blue Jackets tätig.
Ja, also das wäre wahrscheinlich noch am ehesten tatsächlich ein Spieler, den man mitnehmen könnte, wenn man überlegt, was wir sonst auf der Liste haben. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht. Siehst du Giordano da noch irgendwo?
Der Giordano ist für mich so ein...
Also mit nur Norris?
Ja, aber das war nie... Also, nee. Reicht mir nicht, nee. Man könnte jetzt diskutieren, ob man Shane Doan an der Stelle rausschmeißt, ja. Aber für einen Mark Giordano lohnt sich das. Ich glaube nicht.
Okay, dann sollen wir es bei Iguodala belassen.
So machen wir das. Die Carolina Hurricanes, die hatten eine sehr gute Zeit Anfang der 2000er und dann waren sie 20 Jahre schlecht, ja sagen wir 15, und dann seit, sag ich mal, 4-5 Jahren sind sie ja wieder recht weit oben anzusiedeln in der Eishockeywelt. Mir fällt da persönlich direkt ein Name ins Auge und das ist Eric Staal. Ich weiß, ja. Weiß nicht, wie viele Jahrzehnte der für die gespielt hat, aber den Spieler verbinde ich mit den Hurricanes so mit am meisten. 1365 Spiele, 1063 Punkte in Stanley Cup eben geholt. Den hätte ich jetzt über Shane Doan, ehrlich gesagt.
Ja, also ist, glaube ich, unstrittig, oder? Also ich glaube, da gibt es auch einige, wo ich ihn tatsächlich drüber sehe. Also gerade wenn ich noch bedenke, dass wir 4 Anaheim-Spieler da drauf haben auf der Liste.
Ja, also. Ja, ja.
Die haben da, glaube ich, auch nichts verloren.
Nur, dass wir die restliche Liste nochmal durchgehen. Es ist noch drauf, Sebastian Aho. Es sieht gut, also Statistiken sind in Ordnung, aber das ist jetzt für mich kein Top-10-Spieler der letzten 25 Jahre. Rod Brind'Amour ist ein, meine ich, ein Hall of Famer oder ist immer wieder an der Grenze dazu. Der war aber eher einer der 90er. Jacob Slavin, toller Verteidiger, bekommt immer mehr Respekt in den letzten Jahren, aber auch niemand da. Von Glenn Wesley habe ich in meinem Leben noch nichts gehört, bin ich ehrlich. Kenne ich nicht. Spieler aus den 90ern. Spieler aus den 90ern. Cam Ward, anständiger Torhüter, aber nichts Weltbewegendes.
Nichts Weltbewegendes, nee. Also ich glaube, Eric Staal, mit ihm sind wir hier auch erstmal gut aufgestellt.
So, jetzt wird's spannend. Chicago Blackhawks.
Da gibt es auf jeden Fall mein ersten Vetorecht.
Oh je, bei wem?
Aus diversen Gründen wird der Spieler mit der Nummer 88 nicht in unser Team kommen.
Ne, ist das Patrick Kane?
Ja.
Okay. Also rein von den Leistungen her, das möchte ich hier nochmal klarstellen, ist es in meinen Augen auf jeden Fall ein Top-10-Spieler der letzten 25 Jahre. Also für mich hundertprozentig. Der hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 3 Stanley Cups, Art Ross, Hart Trophy, alles, also wirklich, Patrick Kane hat alles gewonnen, der beste Amerikaner aller Zeiten wahrscheinlich. Hat aber halt so neben dem Eis mit der, ja, was war es, eine sexuelle Belästigung oder war das noch mehr, diese Taxifahrergeschichte?
Also irgendwas in die Richtung, bevor man irgendwie was Falsches sagt, keine Ahnung. Ich habe den Fall nicht vor mir, ich weiß nicht mehr genau. Also bevor ich irgendwie falsche Informationen teile, ich irgendwas in die Richtung.
Ja, okay, aber du sagst Charakterklausel, der kann da nicht dazu gehören.
Charakter und Philly-Klausel haben wir hier bei dem Ding.
Ja, okay. Jonathan Toews wäre für mich jemand, also auch er Teil dieses Stanley Cup Winning Dreifach-Teams da. 1067 Spiele, 883 Punkte. Das ist weniger, als ich gedacht habe. Aber der ist auch sehr schnell zusammengebrochen in seiner Leistung, ne?
Ja, und er war natürlich auch einfach defensiv natürlich auch ein hervorragender Spieler. Da hat die Selke auch mal gewonnen. Aber ich glaube, als langjähriger Kapitän ist Taves schon einer, über den wir da sprechen müssen.
Also ich würde ihn auf jeden Fall jetzt mitnehmen an der Stelle. Und ich, also ich kann sagen, ich weiß, wen ich rausschmeißen würde, und das ist an der Stelle, ich befürchte, Scott Niedermeyer.
Ja, also Niedermeyer tauschen wir mal mit Jonathan Taves aus.
Jawohl. So, dann gibt es noch ein paar andere
Spieler. Duncan Keith gibt es natürlich noch.
Genau, den würde ich
auf der Liste.
Also Duncan Keith, auch der ist,
glaube ich, auch
ja,
unstrittig.
Ja, Duncan Keith, auch Cups gewonnen, Norris Trophy gewonnen.
Über 1200 Spiele.
Ja. Super physisch gespielt immer. Wen hast du raus für ihn?
Ja, ist absolut einer der Top-Defensemen der letzten 25 Jahre gewesen. Ja. Das ist, ist sehr unstrittig. Spontan würde ich mal fast sagen, was ist denn mit den Kandidaten Perry und Getzlaff? Was ist mit Corey Perry zum Beispiel?
Ja, kann ich mitgehen. Gehe ich mit.
Okay.
Nur damit die Liste noch vervollständigt wird, Patrick Sharp ist noch drauf, Brent Seabrook und Corey Crawford. Patrick Sharp, der Winger gewesen in diesen Superteams, einer der zwei von Taves, auch anständige Karriere hingelegt. Brent Seabrook, einer der physischsten Verteidiger, den die NHL hatte in den letzten 20 Jahren. Und Corey Crawford war eben der meist unterschätzte Torhüter dieser Cup-Winning-Teams. So.
Von denen geht aber erstmal keiner mehr auf die Liste.
Nein. Mal, ne? Colorado Avalanche. Ich würde gerne über zwei Spieler zuerst sprechen. Nee, über drei Spieler zuerst sprechen. Und das sind Peter Forsberg, Patrick Roy und Joe Sakic. Alles drei Hall of Famer, wahrscheinlich Top 50 Spieler all time in der NHL, aber alle drei sind Spieler der 90er Jahre.
Ja, ja, ist so. Ne? Also da hat ja auch keiner mehr, Sakic noch am ehesten mit 580, aber über den Rest brauchen wir gar nicht sprechen. Ja, es ist ja, also extrem, extrem gute Spieler. Wie du schon gesagt hast, Hall of Famer. Aber ich glaube, für das Quarter-Century-Team müssen wir die hier leider draußen lassen.
Ich würde dann gerne noch Adam Foote rauswerfen hier an der Stelle. Defenseman, also
macht er überhaupt da?
Ja, das ist einer der besten physischen Defensemen gewesen, Anfang der 2000er, aber Punkt. Naja. Einer, der für die Zukunft interessant werden könnte, ist Cale Makar. Das muss man sagen. Der spielt, ist seit 4-5 Jahren der beste Defenseman der NHL, kann man glaube ich sagen.
Ja.
Ist mir aber noch zu früh, der hat noch keine 400 Spiele.
Könnt 400 Punkte in 374 Spielen ist natürlich auch eine Hausmarke als Defenseman.
Aber ist mir noch zu früh, also der ist noch zu jung, das reicht mir noch nicht.
Ja. Aber der Sechste im Bunde, der sollte auf jeden Fall auf unsere Liste.
Und da geht es um den Crosby-Kumpel Nathan MacKinnon. Cup gewonnen. Ich glaube, eine Hart Trophy hat er auch eingesammelt zwischendrin. Der wird die 1000 Punkte knacken dieses Jahr oder hat sie schon geknackt. Ich weiß nicht, wie aktuell die Punktestände hier sind, aber Stand jetzt, also in dieser Statistik, 850 Spiele, 986 Punkte, sicherlich einer.
Aktuell,
okay, also sicherlich einer der Top 5 Spieler zurzeit auf der Welt. Wen schmeißen wir raus für ihn? Ich votiere für...
Haben wir doch einen Celane da?
Ja. Für den hätte ich auch votiert, ja.
Den habe ich vorher noch übersehen, weil der wäre dann wahrscheinlich vor Dings geflogen, vor Corey Perry, aber...
Macht nichts.
Macht ja nichts.
So. Columbus. Ja, also... es ist nicht so schlimm wie Arizona. Also...
Ja. Wir gibt es ja schon ein paar interessante
Spiele. Genau. Über Cam Atkinson, Seth Jones, Zach Werenski... brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich würde mal gerne anfangen mit Bobrovsky. Wir haben echt nur einen Torhüter bislang auf unserer Liste. Wie siehst du Sergej Bobrovsky?
Ja, schon nicht uninteressant. Zweifacher Vezina-Trophy-Winner, Sergej Bobrovsky, auch 738 Spiele in dem Century gemacht. Quoten auch wirklich stark. 91,3 Save Percentage. Das ist wirklich echt nicht schlecht auf eine komplette Karriere. Ja, müssen wir darüber sprechen. Was ist mit so einem Ryan Getzlaff?
habe ich über Bobrovsky.
Was ist mit... Na, dann wird es schwierig, oder?
Also ich hätte ihn, wenn dann, überhaupt über Ryan Miller. Aber ja, also er ist knapp dran, aber mir reicht mir am Ende dann nicht tatsächlich. Vom Impact her. Also
wenn, ja, wir könnten ihn... Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wenn, dann hält es eh nicht lang.
Richtig, genau. Also das ist, glaube ich, Makulatur. Sind noch zwei andere Spieler von den Blue Jackets auf der Liste. Artemi Panarin spielt noch, und zwar bei den New York Rangers. Steht bei 840 Punkten in 727 Spielen. Reicht mir ehrlich gesagt nicht.
Ja, kein Erfolg halt da auch.
Genau. Und Rick Nash, die absolute Franchise-Legende der Columbus Blue Jackets. 805 Punkte in 1060 Spielen. Ich glaube, auch immer ein unterschätzter Spieler gewesen, eben weil Columbus halt immer so eine Loser-Franchise war. Aber ich sehe auch ihn jetzt nicht auf der Liste drauf, ehrlich gesagt.
Nee. Wie du sagst, ist, glaube ich, klar der Name, den man mit dieser Franchise verbindet. Aber wie du schon sagst, ich meine, die Franchise ist jetzt nicht zwingend für Erfolg bekannt. Nee, also ich finde auch nicht, dass es reicht. Also da sehe ich wirklich niemanden, den wir da von der Liste rausschmeißen könnten.
Die Dallas Stars. Sehr spannende Liste. Da denke ich, da fehlt mir tatsächlich ein Spieler, wo ich mich jetzt gerade frage, ob der nichts mehr macht seit ein paar Jahren. Tyler Seguin, also ist der irgendwie weg oder?
Tyler Seguin.
Also wir können, lass uns über die Leute, die auf der Liste stehen, sprechen. Ich schließe direkt mal ein paar aus. Wir schließen aus Jiri Lehtinen, Sergei Zubov und Marty Turco. Turco in dem Fall Goaltender, aber ja. Schöne NHL-Karriere, aber nichts Besonderes. Lehtinen, Two-Way-Forward, auch eher so ein Spieler 90er, 2000er. Sergei Zubov, auch sicherlich immer unterschätzt gewesen, aber das ist so Kategorie Sergei Gonchar. Und bei Sergei Gonchar braucht, glaube ich, niemand drüber diskutieren, dass es ein Top-10-Player der letzten 25 Jahre ist. Es bleiben übrig in meiner Liste drei Spieler. Einer, der vielleicht irgendwann ein Thema werden könnte, das ist Miro Heiskanen, aber der hat halt erst 475 Spiele. Der zweite, den ich noch übrig hätte, wäre Mike Modano. Auch er hat, glaube ich, den Nachteil, dass er 90er und 2000er gespielt hat. In den 2000ern eben 789 Spiele, 639 Punkte. Ich glaube, hat er nicht Spitznamen Captain America oder so?
Ja, also ich meine, Mike Modano, also ich glaube, wenn man so, auch da, wenn ich irgendwie, sorry, einen Namen mit einer Franchise verbinde, dann ist, glaube ich, Mike Modano schon erstmal zu nennen auch.
Ja, aber reicht nicht für die Liste.
Nein, das ist, wie du sagst, ne, hat einfach
Pech.
Bisschen Pech.
Mit dem Cut-Off.
Aber ansonsten Hall of Famer, unstrittig, grandioser Spieler.
Jamie Benn ist der letzte Name, der übrig ist.
Ja. Fast 1200 Spiele gemacht, fast 1000 Punkte dabei erzielt. Keine Cups.
Ja, und das killt ihn, glaube ich. Wenn Jamie Benn einen Cup hätte, der hat eine Art Ross oder eine Hart, also ich glaube Art Ross und Hart hat er beides.
Eine Art Ross.
Ja, okay, also keine Hart. Wäre es vielleicht eine andere Nummer. Aber ich hatte nicht im, also ich hatte nicht im Blick, dass der so viele Punkte hat, Jamie Benn. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Dallas Stars.
War schon echt auf über einen sehr langen Zeitraum halt auf sehr hohem Niveau.
Ja, war sehr konstant, aber halt konstant so aber ein...
Für unsere aktuelle Top 10 wird es einfach schon
reicht
zu nicht. Schwierig.
Beim nächsten Team, glaube ich, da wird sich jetzt ein bisschen was ändern. Das sind die Detroit Red Wings. Und da stehen Namen drauf, die werden wir direkt am Anfang rausschmeißen. Und ich mache das jetzt einfach mal. Die, also halt einfach... Steve Yzerman, ja, der Mann ist halt 90er, das ist ein 90er-Spieler, der hat irgendwie noch 336 Spiele und 272 Punkte in seinen End-30ern gemacht, da in den 2000ern, aber können wir hier nicht mitnehmen auf die Liste und über den Rest
korrekt.
Können wir mal diskutieren. Bei wem willst du denn anfangen?
Gut, also ich glaube, über Chris Osgood müssen wir auch nicht diskutieren.
Ja, der hat halt diese, auch die paar Stanley Cups da gewonnen für die Red Wings, aber ich glaube nicht, dass er da der Standout-Performer war, da sehe ich schon ganz andere Namen.
Ja, auch zwischendrin war er auch mal nicht bei Detroit. Aber nee, also da ist ja auch, also rein von der Qualität her würde mir das auch einfach nicht ausreichen. Also wenn ich da nur noch auf die Save Percentage in diesen 460 Spielen auch nur, die er ab 2000 gemacht hat, der steht da gerade mal bei 90,1%. Also ich sag, nicht gut.
So, kommen wir zu den Spielern, die du interessant findest.
Ja, alle anderen, ne? Also da werden wir jetzt natürlich schon eine Aufgabe haben. Also allen voran natürlich Niklas Lidström.
Also ich über Niklas Lidström, wie viel? Also sieben Norris Trophies als bester Defenseman, zwei Stanley Cups, Hall of Famer. Ich glaube, der Conn Smythe hat er auch noch eingesammelt zwischendrin. Also über Niklas Lidström, glaube ich, braucht man nicht diskutieren.
Ist sehr unstrittig. Ja. Wen schmeißen wir raus? Was ist mit Ryan Getzlaff?
Ja, bin ich noch nicht bereit dazu. Ich bin bei Marchand eher.
Du bist echt schon bei Marchand?
Ja. Wir können auch Getzlaff jetzt rausschmeißen, weil da kommen noch andere Namen jetzt.
Krasser dann. Disrespect, muss ich sagen, aber...
Wir schmeißen Getzlaff raus, ist in Ordnung, weil er wäre jetzt sowieso auch gleich rausgeflogen, also mit dem her.
Ja, also wir werden hier sowieso ein paar mehr noch mitnehmen müssen. Ja. Okay, also Lidström ist drin. Was haben wir noch? Gut, in der Defense gibt es hier noch einen Niklas Kronwall, aber ich glaube, das ist jetzt keiner für unsere Liste.
Nein, mega Pairing. Lidström-Kronwall war, glaube ich, ja jahrelang das beste Defensive Pairing der NHL. Aber ja, Kronwall war da der schlechtere Spieler. Trotzdem sehr, sehr guter Spieler.
Ja, für die Liste dann natürlich aber, glaube ich, sehr unstrittig auch Pavel Datsyuk.
Ja, genau. Und das wäre dann der Moment gewesen, wo bei mir Ryan Getzlaff rausgeflogen wäre. Pavel Datsyuk, glaube ich, ja, das ist also mit Niklas Lidström das Gesicht dieser Red Wings-Ära in den 2000er Jahren.
Ja. Sehr unstrittig. Drei Selke.
Marchand oder Ryan Miller?
Also ich habe jetzt Marchand schon mal rausgeschmissen, weil den wolltest du ja vorhin schon weghaben. Ja. So, der Ryan Miller ist dann der nächste auf der Liste, der fliegt.
Gut. Fliegt er denn schon für Henrik Zetterberg?
Ja, das könnte man sich tatsächlich überlegen.
1082 Spiele, 960 Punkte. Auch er.
Eine Conn Smythe.
Ja.
Ein Stanley Cup.
Ich würde gerne einen Torhüter irgendwie immer drauf lassen, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Ja, ja, wenn dann lassen wir mal einen Torhüter drauf. Und zwar bis dann die Penguins an 30 kommen, weil dann ist der Torhüter dran, der da auf jeden Fall steht.
Ich glaube, da können wir nochmal drüber diskutieren. Gehen wir weiter zu den Edmonton Oilers.
Aber dann, also für den Rest nicht, oder?
Oilers. Nee, also die anderen sehe ich nicht. Oilers.
So.
Also, ich mache mal Ausschlussprinzip. Torhüter Dwayne Rolison, 518 Spiele, sicherlich eine anständige Karriere hingelegt, aber nein. Darnell Nurse, nein. Evan Bouchard, ich weiß nicht mal, was für eine Position der spielt, nein. es bleiben übrig Ryan Nugent-Hopkins, anständige Karriere, aber also in meinen Augen nicht diskutierenswert. So, und dann bleibt übrig der beste Spieler der NHL, Leon Dreisaitl, und sein Partner Connor McDavid.
Oh Mann, das wird ja jetzt hier gleich mal lustig. Ja, also man muss natürlich sagen, besonders viele Spiele im Vergleich zu anderen haben sie jetzt noch nicht, gell?
Also soll ich dir ehrlich was sagen?
Ja.
Also ich sehe Dreisaitl auf gar keinen Fall auf der Liste. Also niemals.
Den besten Spieler der NHL siehst du nicht auf der Liste?
Nein, ich sehe einen Connor McDavid, und zwar einfach nur aus dem Grund, dass MacKinnon noch draufsteht und ich McDavid über MacKinnon habe. Nur mal ganz kurz bei McDavid die Zahlen. 696 Spiele, 1054 Punkte.
Ja, also ich glaube, es ist unstrittig, dass der Mann auf der Liste steht. Müssen wir nicht diskutieren. Die Frage ist eher, wer fliegt?
Also, ich könnte auch mit Eric Staal gut leben.
Ja, ich habe den gerade auch so ein bisschen gesehen.
Das Ding ist halt, Staal hat halt einen Cup. McDavid hat halt gar nichts, ja.
Ja, komm, also, ja.
Ja, also ich Eric Staal, Staal wäre jetzt...
Dann gibt es auch eine Taves, aber der ist...
Nein, Taves.
Der wird es aber auch nicht überleben. Ja, Ryan Miller halt eigentlich, ne, aber...
Wir lassen einen Goaltender drauf, ich finde das gar nicht schlecht. Also also Eric Staal oder Nathan MacKinnon für mich.
Dann fliegt jetzt Eric Staal.
Gut. Also, Connor McDavid. Dreiseitel, einfach weitermachen. In 10 Jahren bist du auf jeden Fall auf der Liste dabei, ne? Aber noch können wir es nicht forcen, es geht nicht. Du musst einen Cup gewinnen, aber ohne McDavid. Das wäre wichtig. So, Florida.
Das wird ja nicht passieren.
Bitte?
Es wird ja nicht passieren. Also wir packen ja nicht drauf, aber ich finde jetzt, also so extrem abwegig wäre das jetzt auch nicht. Also ja. für den jetzigen Zeitpunkt, ich meine, das ist aktuell der beste Goalscorer der NHL und der steht auch bei 936 Punkten schon. Also
ja, es fehlt aber halt ein bisschen was noch. Also wäre er bei Anaheim gewesen,
es ist knapper, als es sich das jetzt angehört hat.
Wäre er bei Anaheim gewesen, wäre er lang auf der Liste gewesen, sagen wir mal so. Ja?
Okay, wir machen weiter mit Florida. Da kann man nämlich auch schon
Möchtest du mal aussortieren? Sonst mache ich das ja schon immer.
Ja, wir können ja auf jeden Fall mal ein bisschen aussortieren. Gustav Forsling steht hier zum Beispiel auf der Liste. Ich glaube, das ist sehr unstrittig. Matthew Tkachuk, toller Spieler, gar keine Frage, aber auch der steht nur bei 640 Spielen. 636 Punkte ist, glaube ich, auch absolut überhaupt kein Thema. Danach wird es ein bisschen interessanter. Wir haben den Aaron Ekblad. Der ist nicht schlecht, aber auch den kann man, glaube ich, streichen, oder? Also ja, ohne weg. Probleme. Alexander Barkov, 785 Spiele, 763 Punkte, gar nicht mal so schlecht. 2 Selke gewonnen, einen Stanley Cup gewonnen, aber bei der aktuellen Konkurrenz sehe ich da auch keine Chance. Oder widersprichst du da?
Ich melde mich dann schon.
Ja, okay. Und ähnlich sieht es für mich auch bei einem Jonathan Huberdeau aus. Sicherlich ein sehr anständiger Spieler, aber nie auf diesem absoluten Top Quarter-Century-Niveau.
Bleibt übrig Roberto Luongo. Und ja, das ist der Zeitpunkt,
unter neuen Torwart,
wo für mich Ryan Miller fliegt, genau. Ja. Ja. Luongo, ganz kurz, 1044 Spiele, hat nie eine Vezina gewonnen, nie einen Cup gewonnen. Ich glaube, eine Vezina hätte er gewinnen müssen, da ist er ein bisschen betrogen worden. Also wenig an Hardware, aber also rein von den Spielen und von den Statistiken her und von der Legacy ist es auf jeden Fall einer für die Liste für mich. Wer weiß für wie lang.
Ja.
Ja. L.A.
L.A.
So, gibt einen alten Bekannten hier, Jeff Carter. 1321 NHL-Spiele, 851 Punkte. Der hat 2 Cups geholt. Echt
nicht viele Punkte?
Nee, echt wirklich nicht viel, ja. Der hat 2 Cups geholt mit L.A. Ist aber natürlich keiner für die Liste. Ich glaube, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo es echt schwierig ist, draufzukommen. Ich schließe mal weiter aus. Alec Martinez. Und Dustin Brown. Dustin Brown war, glaube ich, Kapitän auch lange Jahre. Der hat auch 1300 NHL-Spiele gemacht. Da alles tolle Spieler, keine Frage. Aber sicherlich keine Kandidaten für die Liste. So, bleiben übrig Jonathan Quick, Drew Doughty und Anze Kopitar. Mit wem möchtest du anfangen?
Ja, also ich würde, glaube ich, direkt mal einen Jonathan Quick ausschließen.
Nee, ich nicht.
Also so, weiß ich nicht, allein...
3 Cups, eine Conn Smythe, den habe ich über Luongo, bin ich ehrlich. Also hat halt diese 300 Spiele weniger, sicherlich, aber also er hat halt, das ist halt ein Gewinnertyp, ne?
Ja, gut, klar, also ich meine, diese Generation da ist natürlich krass mit 3 Cups, das ist schwierig irgendwie zu übersehen. Die Sache ist natürlich rein von den Statistiken her ist ja natürlich schon viel schlechter, ne?
Ja, also aber wenn ich jetzt mal so auf Safe Percentage andere schaue oder Ära sowas. Auch gespielt. Ich habe Quick über Luongo auf jeden Fall. Aber das, wir müssen es ja auch einigen irgendwo. Das ist jetzt für mich kein Dealbreaker, aber ich hätte jetzt Quick, also ich hätte Luongo sofort rausgeworfen da an der Stelle. Weil Luongo, wie gesagt, nie irgendwas gewonnen. Und Quick eben diese drei Cups, plus eben in der einen, in dem einen Cup-Run, die, diese Conn Smythe noch eingesammelt. 16 Jahre da für die Kings gespielt, absolute Franchise-Legende, ich glaube die Franchise-Legende von den Kings, wenn man Gretzky ausklammert. Also, das verbinde ich mit Jonathan Quick. Das ist für mich der, der LA King. Noch vor ja, also Kopitar
da
zum Beispiel.
Ich dann doch ganz klar Kopitar sehen und zwar mit großem Vorsprung, aber ja. Also, ja. Weiß ich nicht. Haben wir einen dritten, den wir stattdessen nehmen können? Also.
Drew Doughty gibt es noch auf der Liste. 1100.
Ja, also ich meine jetzt von den, ja, weiß nicht, ich finde noch einen dritten Torhüter. Ich bin also. Bin nicht so hundertprozentig sold, aber. Irgendwie müssen wir uns einigen, ne?
Also, du hast Kopitar schon über Quick bei den Kings, ja?
Also, weil du sagst, wenn du einen Namen mit der Franchise verbindest, ja. Das ist für mich 100%ig Ante Kopitar.
Ja, für mich 100%ig Jonathan
Quick. Also, auch mal ganz kurz, ne? Also, Quick 799 Spiele, Ante Kopitar 1427 Spiele für die LA Kings. Das ist ja geisteskrank.
Ja, aber diese von diesen 1400 Spielen sind in den letzten 10 Jahren halt irgendwie die 800 zusammengekommen, wo der halt einfach ein bisschen rumspielt und Quick war halt für 800 Top-Spiele da.
Ja, also qualitativ würde ich Quick natürlich vor Kopitar sehen. Das würde ich jetzt ja gar nicht, also das, so ist es nicht gemeint, ne?
Also wir müssen uns einigen, sonst reden wir heute hier, machen wir heute 3-Stunden-Folge.
Ja, es geht ja jetzt auch eher um Quick oder Luongo, ne?
Ja. Also. Ich hab Quick vor Luongo.
Also, oder können wir jemanden rausschmeißen und zwei Torhüter?
Können wir auch machen. Der nächste bei mir, den ich kicken würde, ist McKinnon.
Boah, das ist schon schwierig, gell?
Glaube ich.
Boah, das ist echt schon brutal. McKinnon?
Ach, das ist...
Der hat auch schon fast 1000 Spiele gemacht.
Was ist mit Zdeno Chara?
Der hat alles gewonnen. McKinnon gehe ich wirklich nicht mit.
Was ist mit Zdeno Chara?
Ja, was haben wir denn von Boston? Chara und Patrice Bergeron haben wir da noch, ne? Aber auch Bergeron. Geht's jetzt, Maria? Chara. Boah.
Ja, es ist schwierig. Wir müssen eine Entscheidung treffen, sonst brauchen wir heute ewig, wirklich. Das ist das Problem, ja. 25 Jahre NHL und nur 10 Spieler auswählen zu dürfen.
Was ist mit den Chicago Blackhawks-Spielern?
Also am ehesten wäre ich noch bei Taves bereit. Keith steht für mich da drauf auf der Liste. Also der steht da erstmal irgendwie. Also das. Ich sehe jetzt keinen von denen über Duncan Keith.
Vielleicht könnten wir den Taves rausschmeißen, ne? So rein qualitativ. Ging es bei ihm natürlich schon relativ rapide dann irgendwann bergab.
Da machen wir das. Quick für Jonathan Taves. Da kann ich mich zufrieden geben mit. Das ist gut.
Okay, fürs Erste ist die Debatte damit verschoben.
Wir müssen da ein bisschen Gas geben tatsächlich. Ante Kopitar, du hast gesagt, 1400 Spiele, 1200 Punkte. Ich sehe den nicht, also über keinem auf unserer Liste, ehrlich nicht. Ich wüsste nicht wen.
Ja. Kopitar. 2 Stanley Cups, ne?
Ja.
2 Selke.
Ah, wenn du so sagst. Aber bei mir fliegt McDavid oder McKinnon wieder. Das ist so. Boah. Ich kann da keinen Dazug oder so rausschmeißen. Das geht nicht. Da fliegt eher so ein McDavid raus, ja. Das geht alles nicht. Ist auch schwierig einfach. Es ist so eine schwierige Aufgabe. Aber wir müssen entscheiden.
Das ist wirklich schwierig, ne? Das ist,
also,
das ist wirklich
Hopp oder brutal. Top. Willst du ihn dabei haben oder
was? Das ist eigentlich mit einem. Na, nee, können wir auch nicht machen. Ja, meinst du, wir sollen hier in Richtung. Ja, nee. Nee, also bei mir fängt es da bei den Torhütern einfach schon an. Aber wenn du die drin haben willst, dann können wir den nicht mitnehmen.
Über Luongo hätte ich ihn.
Über Luongo hättest du ihn?
Mhm, ja.
Also ich hätte ihn über beiden Torhütern tatsächlich. Mhm. Okay, weißt was, dann schmeißen wir jetzt, also ich hätte nämlich, ja, also ja, meine Reihenfolge wäre quasi Also Luongo vor Quick, aber wir packen hier Luongo raus, weil also für mich schlägt er beide.
Gut, wunderbar. Also Kopitar für Luongo rein, das wird immer schwieriger. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben, deswegen können wir, glaube ich, ganz schnell sagen, bei den Minnesota Wild ist keiner dabei.
Das ist absolut richtig.
Ja. Ja. Ich glaube, der Topscorer der Minnesota Wild ist Marian Gaborik, der steht bei 1035 Spielen, 815 Punkten. Toller Spieler, aber brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, also jetzt wird es wirklich schwierig, weil wir können ganz kurz, nur um das mal die 10 Spieler nennen, die aktuell da stehen. Wir haben Chara, Bergeron, Iginla, Duncan Keith, Nathan McKinnon, Niklas Lidström, Pavel Datsyuk, Connor McDavid, Jonathan Quick und Ace Kopitar.
Das ist schon, also.
Und wir haben die Hälfte der Teams.
Ja, aber es geht jetzt schneller, weil es wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Montreal, brauchen wir auch nicht mehr alle durchgehen, glaube ich. Ich schließe mal aus. Kovalev, Blekanec, Saku Koivu, Andrei Markov und Shea Weber. Was ist mit Carey Price? Eine Vezina gewonnen, einmal den Ted Lindsay, die Hart Trophy auch sogar gewonnen.
Ja, nee, also sehe ich jetzt auch nicht vor Quick.
Gut, geht mir genauso, dann können wir die auch abschließen. Nashville Predators, ich schließe einfach mal aus. Mike Fischer, Paul Kariya, Romanius, lass mal kurz diskutieren. Mike Fischer, Paul Kariya, Philipp Forsberg und auch hier Shea Weber würde ich mal ausschließen. Es bleiben Romaniosi und Pekka Rinne.
Ja, also Pekka Rinne hat eine Vezina, keine 700 Spiele, also hätte ich jetzt Quick auch vor ihm.
Ja, geht mir auch so. Romaniosi, fast 1000 Spiele, 700 Punkte, eine Norris. Aber bei der Liste. Nee,
reicht mir nicht. Nee,
bei der Liste
wurde. Reicht mir bei der Liste auf gar keinen Fall. Da ist auch, da ist auch kein Stanley Cup schon mal da. Das ist schon mal ganz schwierig dann.
Ja. So, das wird alles nicht einfacher. Okay, New Jersey Devils. Wir schmeißen raus. Scott Niedermeyer, den haben wir schon rausgeschmissen, nämlich. Zach Parise, Scott Stevens. Und Patrick Elias, das sind wirklich alles Spieler mit 900 Punkten in der NHL, wirklich. Aber die haben keine Chance. Kannst du?
Jack Hughes auch nicht.
Jack Hughes auch nicht, noch zu jung. Es bleibt übrig Martin Brodeur. Der hat.
Ja, also Brodeur ist für mich überquick.
Ja, da gehe ich mit. Und dann ist es schnell erledigt. Ich glaube, Martin Brodeur. Auch so ein Spieler, 90er und 2000er gut gewesen. Zwei Stanley Cups mit den Devils geholt, viermal die Vezina Trophy gewonnen. Als bester Torhüter, einer der besten drei Torhüter aller Zeiten. Dementsprechend ist, glaube ich, wenig überraschend, dass wir den hier mit dabei haben. New York Islanders. Ich schmeiß einfach mal weiter raus und du korrigierst mich einfach, wenn du irgendwie diskutieren willst. Josh Bailey, Brock Nelson, Nick Leddy, Adam Pelech, ich weiß nicht mehr, wer das ist, und Ilya Sorokin, die fliegen direkt raus. John Tavares, immerhin 1159 Spiele, 1088 Punkte.
Ja, ich meine, solider Captain, auch der Mann, mit dem man mit den Islanders in Verbindung bringt, über viele, 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 viele Jahre, bis er dann nach Toronto gewechselt ist, aber erfolgslos, keine Chance bei der Liste.
Wunderbar. New York Rangers, jetzt geht's zackiger, weil die Liste ist schon sehr solide, die da steht. ich schmeiße raus. Mika Zibanejad, Chris Kreider, Adam Fox und Ryan McDonough.
Die Rangers haben echt nicht so.
Artemi Panarin haben wir schon bei den Blue Jackets rausgeschmissen. Henrik Lundqvist, der King. 887 ja. Spiele, eine Vezina und sonst mit den Rangers.
Kein Stanley Cup.
Dutzende Male versagt. Und ich sage dir, wenn der einen Cup hätte, wäre er für mich dabei, aber er hat keinen.
Ja, also ohne Stanley Cup ist schwierig. Ja, gibt nicht mehr viele Leute auf unserer Liste ohne Stanley Cup. Eigentlich nur zwei oder einer.
Ist nur einer und der fliegt.
Es ist nur noch Conor McGregor Season.
Richtig, und der fliegt als nächstes, wenn es nach mir geht.
Also wird auf jeden Fall noch fliegen.
So, Ottawa Senators.
Tim Stützle
ist nicht auf der Liste. Ja. ich schließe aus. Wade Redden, Danny Heatley, Shoutout, geboren in Deutschland. Daniel Alfredsson, Craig Anderson und so leid es mir tut, Jason Spezza. Der hat fast 1000 Punkte, aber nee. Erik Karlsson.
Ja, aber also Jason Spezza natürlich auch, ne? Absolute, absolute Legende da.
Ja.
So viele Jahre da gespielt. Karlsson?
Also Erik Karlsson hat halt leider nie irgendeinen Cup oder was gewonnen, aber halt 1061 Spiele, 857 Punkte, 3 Norris Trophies als bester Defenseman.
Also ich sag's dir, wie es ist. Im Vergleich zu den anderen Defensemen würde ich ihn nicht auf die Liste packen.
Sehr schön, da sind wir uns einig, Gott sei Dank. Dann können wir direkt weitermachen.
Dafür ist es mir auch defensiv dann einfach doch zu schlecht, ne?
Ja, genau. Also ich denke, das will die Karriere nicht schlecht reden von Erik Karlsson, aber es ist eine Top-10-Liste. Das ist einfach schwer, ja. Ja, das nächste Team hat es, glaube ich, generell schwer. Es geht um die Philadelphia Flyers.
Ich habe ja vorhin schon angekündigt, ne, den Philly-Veto gibt es natürlich auch noch.
Ja, ich glaube,
aber weil wir das wahrscheinlich gar nicht benötigen.
Ich glaube ich auch nicht. Der einzige Spieler, über den es sich hier zu diskutieren lohnt, wäre Claude Giroux.
Das ist wie John Tavares, glaube ich, selbes Spiel.
Ja. Damit können wir die abschließen. Die Penguins machen wir zum Schluss. Die San Jose Sharks, da haben wir doch einige interessante Spieler dabei. Also, wir fangen mal, ich schließe mal aus, ja? Und ich muss hier Leute ausschließen mit über 1000 Punkten. Also, Joe Pavelski, Marc-Eduard Vlasic, Brent Burns und Evgeny Nabokov sehe ich alle vier nicht. So, bleiben übrig. Patrick Marleau, 1620 Spiele, 1120 Punkte und Joe Thornton, 1578 Spiele, 1491 Punkte, eine Hart Trophy und eine Art Ross. Aber leider kein Cup.
Das ist schon Wahnsinn. Also, Patrick Marleau, herausragender Spieler, gar keine Frage, aber ist für mich keiner für die Top 10 Liste.
Nee.
Joe Thornton hingegen, boah, also nee, der, also solange wir hier noch mit McKinnon und McDavid rumrennen,
ja,
wir haben noch einen Antje Kopitar hier drauf.
Ja, ich fliegt McKinnon vor Kopitar, aber also Thornton muss drauf, jetzt müssen wir uns nur noch einigen, für wen, ich bin offen. Für beide. Also wenn du Kopitar lieber weg hast, dann fliegt der jetzt da raus. Dann haben wir kein
lieber weg ist brutal.
Also das Ding ist, ich habe halt so ein bisschen auch in Ehren gedacht, ja. Also so ein Kopitar ist halt schon, die LA Kings-Ära war schon ein Thema Anfang der 2010er Jahre. Und Joe Thornton hat halt nie irgendwas gerissen. Also Cups hat er keine gewonnen, ja.
Das stimmt. Boah, es ist schwierig.
Ich meine, McKinnon hat auch einen Cup. Der Einzige, der keinen Cup hat auf unserer Liste, ist Connor McDavid. Das ist wirklich so.
Ja, nur ist es halt leider Connor McDavid, ne?
Also, Thornton, wir brauchen eine Entscheidung. Was? Ach, schon, Romy Ginla hat übrigens auch keinen Stanley Cup. Den haben wir auch noch auf unserer Liste.
Stimmt.
Wir brauchen eine Entscheidung.
Boah, stimmt, Iginla gibt es natürlich auch noch.
Ja, ich hätte Thornton über Iginla, ehrlich gesagt. Ich mag Iginla ultra gern als Spielertyp, aber Thornton.
Also ich liebe Iginla auch. Dann gibt es auch einen Bergeron, aber der.
Nein, Bergeron, da gehe ich nicht raus. Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, schweren Herzens Iginla, oder?
Ja.
Also Thornton für Iginla.
So, Seattle geht super schnell. Müssen wir gar nicht erst würdigen. Der Torhüter, der draufsteht, hat noch nicht mal 50 Siege in der NHL.
Janni Gurz. Also, da stehen Leute auf der Liste. Ist ja wirklich brutal. Aber gut, die Franchise gibt es natürlich auch
noch nicht so lange. St. Louis Blues, die haben für mich einen sehr spannenden Spieler. Ich schließe aber erstmal aus. Keith Kachuk. Alexander Steen, Wladimir Tarasenko, Alex Pietrangelo und Jordan Binnington. Chris Pronger hat eine Norris, eine Hart und einen Stanley Cup geholt in den 2000ern. Dazu noch 738 Spiele und 512 Punkte. Der hat halt schon früh in den 90ern angefangen. Ich glaube, in der All-Time-Liste wäre der auf jeden Fall irgendwie dabei, aber hier, ich sehe es nicht. Ja,
also ist für mich auch klar ein Opfer von diesem Split.
Ja, ja, ja.
Das reicht dann nicht.
So, jetzt kommt was ganz schweres Team nochmal, für mich zumindest. Also das wird jetzt nochmal kontrovers. Die Tampa Bay Lightning. Also die haben, wie viele Stanley Cups geholt? In dem Jahr, ja, in dem Jahrtausend bislang 3? 2?
Zwei?
Nee, 3, die haben in den...
3.
3, ja. Nee. Doch. Die haben 2006 oder so mal eingeholt.
Ah, stimmt, ja. Ja, dann 3.
Okay, also da müssen wir... Also Dan Boyle schließe ich jetzt einfach mal aus. So, die anderen müssen wir kurz diskutieren. Erst auf meiner Liste Andrei Vasilevskiy. 2 Stanley Cups, 1 Vezina, 1 Conn Smythe, 521 Spiele.
In meinen Augen. Scheint das bei mir an der Anzahl der Spielen allein schon, glaube ich.
Also, auf jeden Fall, wenn der noch ein paar Jahre macht, muss man den würdigen, den Mann. Das ist ein Hall of Fame-Spieler, aber bei mir reicht es, glaube ich, auch noch nicht für die Liste.
Ja, also 500 Spiele ist noch zu wenig, sorry. Also, wir sind ja mittlerweile bei Spielern, also, nee.
Martin Saint-Louis. Auch der ein Cup, eine Hart Trophy, 2 Art Ross Trophies, ein Ted Lindsay Award, einer der besten Spieler der 2000er Jahre.
Ja, geiler Spieler. Also einfach zum Anschauen schon, ne? Also,
ja.
Kleinwendig. Boah, das tut echt weh, ne?
Aber man kann es nicht, also, geht nicht.
Das tut ja alles weh, hier irgendwelche Entscheidungen zu treffen, aber was will man machen?
Steven Stamkos, 1138 Spiele, 1170 Punkte. In den letzten Jahren leider nicht mehr das gewesen, was er mal war. Zweimal die Rocket Richard gewonnen, 2 Stanley Cups geholt. Hall of Famer, aber reicht nicht für die Liste.
Reicht für mich auch nicht. Ja.
Nikita Kucherov hat noch nicht genügend Spiele, ist aber auch auf dem Weg in die Hall of Fame, in meinen Augen.
Ja, 2 Stanley Cups, 2 Art Ross. Ja, ich meine, hat ähnlich viele Spiele wie Nathan MacKinnon und Punkte, ne?
Ja, ich würde aber, da habe ich MacKinnon über ihm, ehrlich
gesagt. Ja, ich auch. Ja. Also alles gut, nur, ja. Ich, nur rein vom Ding.
Viktor Hedman. Und den hätte ich gern dabei. Das ist seit 10 Jahren der beste defensive Spieler der NHL. 2 Cups, 1 Conn Smythe, 1 Norris Trophy. Ich habe den, also den habe ich über einem Sedeno Chara zum Beispiel. Wenn ich jetzt Defenseman hier vergleiche.
Ja, ich meine, wir müssen ja nicht zwingend auch einen Defenseman rausschmeißen, ne?
Ja.
Was sind denn die nächsten Kandidaten?
Kopitar, Chara, MacKinnon, McDavid, Datsyuk. Boah, das ist so schwer. Das ist
echt übel. Das ist ganz übel.
Also, meine Logik. Also,
Datsyuk hat halt auch nur in dem Century auch nur in Anführungsstrichen 953 Spiele gemacht.
Ja. Ne? Also, ich hätte jetzt Chara gemacht, weil ich gesagt habe, Boston, diese Boston-Teams verbinde ich eher mit Bergeron. Und der Zug, die Detroit-Teams sind für mich Lidström und sind mittlerweile an dem Punkt, wo wir irgendwie Einzelspieler irgendwie zuordnen müssen. Und ich hätte gerne auch einen von Tampa Bay dabei auf der Liste.
Ey, aber Zdeno Chara, der Mann hat 1600 Spiele gemacht.
Ja, aber
der Typ ist, also
war das jemals
der NHL ohne Zdeno Chara, Alter?
Du kannst ja auch nicht ohne Viktor Hedman erzählen, so.
Nee, das sag ich ja gar nicht, ne?
Also für mich, ich könnte mich
auf den Zug einigen. Was ist, wenn wir uns bei einem MacKinnon treffen?
Ich hätte mich jetzt auch bei einem der Zug geeinigt, aber dann fliegt MacKinnon, ist auch in Ordnung. Wunderbar. Oh, da müssen schon Leute rausfliegen, MacKinnon. Gut.
Wo waren wir hier gerade? Hedman.
Beim nächsten Team ist es ein bisschen einfacher, glaube ich. Das sind die Toronto Maple Leafs. Ed Belfort, Thomas Caberly, Mitch Marner, Austin Matthews, Morgan Riley, Mats Sundin, keiner von denen ist auf Listenniveau.
Richtig.
So, wir nähern uns dem Ende. Utah.
Gut.
Legen wir es.
Die gibt's seit 2 Jahren, ein Jahr.
Ein Jahr. Vancouver Canucks, auch da ist wieder Luongo auf der Liste. Oh Gott. Dann ein Alexander Edler, ein Markus Naslund, Pittsburgh-Legende. Und ein Quinn Hughes, der halt erst 400 Spiele hat, vom Niveau her sicherlich irgendwann das Potenzial hätte. Und dann die Sedin-Brüder. Beide über 1000 Punkte in der NHL, beide 1300 Spiele, aber beide
keine Chance.
Beide keinen Cup und damit raus.
Keine Chance.
Ja. Vegas Golden Knights. Ich lese nicht mal mehr alle vor. Der einzige. Nee, da gibt's keinen.
Pietrangelo ist noch im höchsten, aber keine Chance.
Ja, ja. So, Washington. Also wir kommen nicht, wir kommen an Ovechkin nicht vorbei. So,
ja, Punkt. Um Gottes Willen. Er ist in den Top 3 dieser Liste.
Wir kommen auf also TJ Oshie, Niklas Bäckström, Mike Green, John Carlson, Braden Holtby. Das ist ein fulminantes Line-up. Aber der Name, der auf die Liste kommt, ist Ovechkin. Nur für wen ist hier die große Frage? Für mich ist es der Moment, in dem wir uns von Pavel Datsyuk verabschieden.
Was haben wir hier denn noch? Kopitar, Datsyuk, Joe Thornton. Datsyuk, Kopitar, Thornton, das sind gleich meine Kandidaten.
Ich bin nicht am ehesten bei Datsyuk.
Weil er halt nicht vollständig in dem...
Und weil er, weil dieses Legacy-Team Detroit Red Wings noch Niklas Lidström auf der Liste hat.
Ja. Stimmt, da sind wir bei Boston und Detroit haben noch zwei. Ich meine, gut, ist ja auch nicht unverdient, aber...
Ja.
Okay, dann schmeißen wir Pavel Datsyuk raus.
So ist es. Ach Gott, wir müssen ja drei nochmal Leute rausschmeißen gleich. Das ist ja bodenlos.
Okay.
Okay, Winnipeg können wir schnell abschließen. Da gibt's keinen, ja?
Ja, ja.
Connor Hellebuyck, also wenn der noch...
Ich sicher mal Connor Hellebuyck.
Ja, wenn der noch 300 Spiele macht und noch ein paar Vezinas holt, zwei hat er schon... Und vielleicht noch einen Cup holt, dann könnte man drüber diskutieren, aber nein. So, Pittsburgh. Für Pittsburgh auf der Liste stehen Jake Günzel. Also, brauchen wir nicht für die Liste nicht diskutieren. Das gleiche gilt für Sergei Gonchar.
Ja.
Das gleiche gilt für Chris Letang.
Ja, keine Chance.
Und für mich das gleiche gilt für Fleury. Fleury, drei Stanley Cups, eine Vezina, 1045 Spiele, aber die 30 Cups, von zwei davon war er nicht beteiligt, sehe ich nicht über irgendwen da auf der Liste.
Ja, ist richtig.
So, und es bleiben damit übrig Sidney Crosby und Evgeny Malkin, und da sind wir uns ja beide einig, die müssen auf die Liste, ja?
Ja.
Gut, und das Schöne ist, finde ich, dass Crosby jetzt McDavid von der Liste werfen kann.
Ist das so? Ja. Also wir brauchen ja zwei Leute, die raus müssen, ne? Ich meine, klar, McDavid hat nur 700 Spiele, aber ich tue mich wirklich, also wir sind ja wirklich nicht gerade dafür bekannt, Connor McDavid hier in dem Podcast irgendwas zu gönnen. Aber ich tue mich wirklich extrem schwer, den aus dieser Liste zu entfernen. Auch wenn er nur 700 Spiele hat.
Also, ich gehe mal kurz die Liste durch. Martin Brodeur.
Die Frage ist halt aber, was sonst?
Brodeur, auf gar keinen Fall. Hetman, auf gar keinen Fall. Lidström, never ever. Duncan Keith, auch niemals für mich. Ovechkin, sowieso nicht. Chera, den hätte ich schon vor 10 Teams rausgeschmissen. Bergeron, für mich auch nicht diskutabel. Anze Kopitar, da können wir drüber diskutieren. Und Joe Thornton auch. Und zwei von diesen, wir müssen zwei loswerden noch.
Also pass auf. Ich würde sagen, wir wählen aus Chara, Kopitar und Thornton.
Dann ist für mich Thornton der Odd Man Out.
Wir brauchen zwei.
Thornton hat keinen Cup, wenig Hardware. Für Top 15 reicht's auf jeden Fall, aber nee, keine Top 10.
Ja, also gehe ich mit. Wir schmeißen ihn auf jeden Fall raus. Dann brauchen wir noch einen, der raus muss. Also Chara, Kopitar, McDavid sind, glaube ich, schon die Kandidaten, oder?
Ich bin wirklich ehrlich,
ganz kurz, es ist ohne Chara Hate. Chara 1600 ist, Spiele. Ja. Und es ist halt, ja, es ist halt, ja, ja, ja. Kopitar 1400 Spiele, fast 1300 Punkte.
Zwei Cups.
Zwei Stanley Cups. Ja, ist schon auch diskutabel.
Nee, McDavid ist für mich der klar raus. Also glasklar. Der Mann hat, ja, Punkte und Hart Trophies, aber der hat kein Cup, keine Legacy.
Fünf Art Ross.
Ja, mag sein, aber der hat bislang diese Legacy, die ein Anze Kopitar hat. Jeder, der bei uns in dieser Liste dabei ist, hat eine Cup-Geschichte. McDavid hat gar nichts. McDavid macht halt Punkte. Aber das, nee, sehe ich nicht. McDavid ist für mich da raus. Ist mir auch egal, was du da jetzt machst. Malkin steht da jetzt. So.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen.
So, unsere finale Liste. Ein Torhüter ist dabei mit Brodeur. Wir haben Victor Hedman, Niklas Lidström, Duncan Keith und Zdeno Chara als Defenseman und Offensivspieler Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Alex Ovechkin, Patrice Bergeron und Anze Kopitar. Mein Gott,
ja, eine gute Liste. Ja. Nicht schlecht, also für jeden, den es interessiert, ihr könnt selber gerne mal durchklicken. NHL.com findet ihr auf der Startseite. Spannend. Aber extrem schwierig.
Sehr schwer.
Ihr habt's jetzt, aber ich glaube, ja, man kann zufrieden sein mit dem
Team. Also wir haben jetzt ja auch ewig gebraucht dafür. Ich dachte, oh, das geht ein bisschen schneller, aber wir haben wirklich lang gebraucht dafür. Ja, ich bin mal gespannt, wer dann auch tatsächlich bei diesem Fanvote am Ende gewinnt. Ich glaube, dass da einige Namen, die wir jetzt, also ich glaube, McDavid wird wahrscheinlich draufstehen auf der Liste, was ich persönlich verkehrt finde, weil wie gesagt, hat halt noch nichts gewonnen.
Also bei mir wäre auch drauf, aber ja.
Ja, gut, bei mir nicht. Ja, vielleicht macht die MLB auch demnächst mal so eine Top 25, Top 10 Liste der letzten 25 Jahre. Ich kann euch eins garantieren, da würde kein Pirate draufstehen.
Katsch.
Ja, ist, nee. nein, das glaube ich reicht nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich glaube, der neueste Pittsburgh Pirate, der hört auf den Namen Andrew Heaney, ist jetzt keiner, den man jetzt in so eine Liste reinpacken würde, oder?
Ja, klar. Also, ja, nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist so mitunter fast der erste unstrittig gute Deal der gesamten Offseason.
Vielleicht kurz zur Einordnung. Das ist ein Left-Handed Starting Pitcher, wird also einer für die Rotation sein. Lefty, also ne, Linkshänder immer gut. Letztes Jahr eine ja leicht unterdurchschnittliche ERA gespielt, 33 Jahre jung, hat eine World Series gewonnen, hat sehr viel Erfahrung. Ich glaube, ist jetzt seine 12. Saison. Insgesamt über 180 Starts bislang gehabt in der MLB. Also das ist jemand, der auch den Jungen ja zeigen kann, wie Gewinnen funktioniert und was vielleicht auch vom Mindset her wichtig ist. Und ich finde auch sehr positiv, er kostet nicht viel, ein Jahr 5,25 Millionen und er gibt unseren jungen Pitchern die Möglichkeit, Anlauf zu nehmen in AAA. Also wir reden von Oviedo, wir reden von Burroughs, wir reden von Ashcraft, die jetzt alle nicht für die Rotation geplant sind, nehme ich mal stark an. Und man kann nie genügend Pitcher haben. Und er ist einer, der auf jeden Fall MLB-Niveau hat. Ich habe da erstmal auch nichts dagegen.
Ja, also ich würde eigentlich, ich hätte es jetzt deutlich positiver eingeordnet tatsächlich, so vom Gefühl her. Aber also was mir halt auffällt bei ihm, also er hat letztes Jahr 160 Innings gepitcht und das Jahr davor fast 150. Also das ist natürlich ein Brett. Das ist natürlich extrem viel und ich finde auch, dass er doch, also 2,2 war, 4,28er ERA, also ich finde, das ist mit 160 Innings in der Kombination schon echt überdurchschnittlich gut. Also kann man echt nicht meckern. Ich glaube, vor der Offseason haben wir so mal so ein bisschen über Wünsche gesprochen. Ich hatte noch gesagt gehabt, so ein Lefty, wie wäre es mit so einem José Quintana? Es ist, glaube ich, so mehr oder weniger ähnlich. Ja, also ähnlich, auch Lefty, auch Veterane, gibt die Innings. Ja, also ich glaube, da gibt es echt nichts zu meckern. Und dann hat sich die Frage nach dem fünften Starter in der Rotation, die wir uns letzte Woche noch gestellt haben, damit auch erledigt.
Höchstwahrscheinlich ja, außer es verletzt sich noch irgendwer, aber wir wollen es jetzt genau, mal nicht beschreien.
Das kann natürlich immer passieren, aber wie du sagst, es gibt den angeschlagenen, verletzten Spielern wie einem Oviedo einfach Zeit und auch ein Barbara Chandler kann dann in Ruhe noch AAA spielen. Und dann haben wir aber einiges in der Hinterhand, was wir da nachlegen können oder bei Verletzungen, worauf wir reagieren können. Oder wer weiß, als Trade-Kapital noch einsetzen können. Vielleicht auch schon vor der Saison.
Ansonsten muss man bei den Pirates sagen, dass sie ins Spring-Training ganz gut reingestartet sind. Ich glaube, wir haben ein bisschen reingeschaut. Wir haben ja gesagt, wir werden nicht groß über Spring-Training-Spiele sprechen. Nur eine Observation. Connor Griffin, unser letztjähriger Erstrundenpick, sah,
der ist es komplett,
sehr spannend aus. Und damit möchte ich es auch dabei belassen. Ne?
Also ich finde, dein Hype war die letzten Tage größer, ja.
Ja, aber wir haben hier mal gesagt, dass wir nicht über Spring Training sprechen.
Ja, zumindest nicht über Ergebnisse sprechen. Also ja. Ich glaube schon, dass man Dinge sehen kann und Dinge mitnehmen kann. Aber ich glaube, über die Ergebnisse muss man nicht zwingend sprechen. Auch dann nicht über die einzelnen Ergebnisse. Ne? Aber über Auffälligkeiten, wie zum Beispiel, dass ein Connor Griffin einfach, also der sieht ja wirklich, also der Mann ist halt 18, das ist unfassbar. Also brutal.
Das ist ein richtiger Mann. Groß. Ja,
brutal, hat einfach alles. Athletisch. Alles mit, also spannend. Also wir werden dieses Jahr sicherlich viele Augen auf ihn werfen.
Absolut, absolut. Und dann habe ich ja in der Vorbereitung auf die Folge, schaue ich immer auf das Skript, das René schreibt, und dann sehe ich da so Themen und manchmal denke ich mir so, wie kommt er denn da jetzt drauf? Und heute ist wieder so eins dabei. Es gibt ja so eine Art Weltmeisterschaft.
Geht nichts.
Es gibt ja so eine Art Weltmeisterschaft im Baseball. Und für diese Weltmeisterschaft muss man sich auch qualifizieren. Das ist eine Weltmeisterschaft, die Amerikaner nehmen die nicht so richtig ernst, das muss man dazu sagen. In anderen Ländern, also Dominikanische Republik, Kuba, Japan, Korea, ist das ein großes Ding. In Deutschland jetzt eher nicht. Deutschland spielt jetzt.
Wobei, to be fair, ganz kurz. Also, das war das letzte Mal schon keine kleine Geschichte zwischen USA und Japan und so, ne?
Nein, aber die Amerikaner, viele der besten Pitcher pitchen nicht und so. Die schicken nicht das beste Team, so.
Das stimmt.
Darum ging es mir jetzt. Also, ich glaube, das Ding gewinnt immer mehr an Prestige, aber die Japaner schicken ja wirklich ihre A-Garde dahin und die Amerikaner halt nicht, ja? Ich glaube, wenn die Amerikaner da alles, was sie im Petto hätten schicken würden, dann...
Dann gute Nacht. Ja. Aber letztes Mal war spannend, ich kann mich nur dran erinnern, ne? Also 9. Inning im Finale, letztes At-Bat, Otani gegen Trout.
Ja, also durchaus hat seine Momente und Deutschland versucht auch wieder da mal dabei zu sein, hat René ausgegraben und hat da jetzt auch ein Team auf die Beine gestellt und versucht sich zu qualifizieren gegen Kolumbien, China und Brasilien.
Korrekt. Dieses Turnier findet, und deswegen steht es jetzt hier auch da, jetzt demnächst statt. Es geht schon bereits am 2. März los. Ja, 2. bis 6. Das ist übrigens das 4. Mal, dass Deutschland da dabei ist und versucht, sich zu qualifizieren. Und ja, es ist sogar zu Urzeiten, man kann reingucken, auch for free. Also das ist für jeden tatsächlich möglich, diese Spiele zu verfolgen.
Ich bin ehrlich...
Hast du Stuttgarter erkannt?
Nein, gibt's auch keine.
Ich auch nicht.
Also ich bin die Liste durchgegangen, ich kannte da überhaupt keinen.
Ja, also ich habe ein bisschen gegraben und also zu drei Spielern habe ich so ein bisschen, also den einzigen, den man wirklich eventuell kennen könnte, wäre Donald Lutz tatsächlich.
Ja.
Hat mal ein bisschen MLB bei Cincinnati gespielt, war jetzt nicht unbedingt berauschend. Und ein weiterer Spieler, der tatsächlich aber MLB gespielt hat, ist auch dabei. Und zwar ist das der Nick Whitgren.
Nick Whitgren, das ist ein deutscher Spieler. Ne?
Ja. Also. Zumindest mal eingedeutscht, sagen wir mal so. Du bist doch normal immer, der sagt, das sind alles keine Deutschen.
Ja, also wenn ich die Namen da durchgehe.
Also das ist wahrscheinlich der, also das ist ja der größte Name von den allen. Der hat letztes Jahr noch MLB gespielt. Insgesamt über 300 Spiele gemacht in seiner Karriere. Also ist ein Relief-Pitcher in der MLB gewesen. Solide Stats, insgesamt 2 war in der Karriere. Das ist der prominenteste Mann da, rein von MLB-Leistungen her.
Der Sohn von Steffi Graf ist auch noch dabei.
Genau, also der das ist richtig. Ne? Also wahrscheinlich fast der prominenteste Name. Jaden Agassi, ja? Sohn von Andrew Agassi und Steffi Graf. Der ist in dem Baseball-Nationalmannschaftsteam mit dabei. Auch verrückte Geschichte irgendwie.
Also manchmal kann man es nicht glauben, was für Geschichten
es gibt. Die Welt ist klein.
Wirklich ist unfassbar, ja. Also gerade die Sportswelt. Ich kann keinen da irgendwas sagen. Ich glaube, es sind von diesen Heidenheim-Heideköpfe da, die wir mal gesehen haben in Stuttgart. Da sind einige dabei. Ja. Die da, ich weiß nicht, wie hoch hat Stuttgart da verloren? Sehr hoch, glaube ich.
Ja, ein bisschen was.
Ne? Ja, also... Wir sind gespannt. Dieses Wochenende kann man sich das live mal anschauen.
19 Uhr. 19 Uhr am 2. März gegen China geht's los. Und um 19 Uhr am 3. März gegen Brasilien ist das zweite Spiel. Also beides zu Uhrzeiten, die man in Deutschland ganz gut angucken kann. Also 19 Uhr deutsche Zeit. Das dritte Spiel ist dann, glaube ich, nachts um 2, weil das Ganze findet ja in den USA statt. Aber die ersten beiden Spiele liegen noch ganz gut. Schauen wir. Der Gruppenerste ist übrigens direkt durch. Der hat sich automatisch qualifiziert und Platz 2 und 3 spielen dann ein Entscheidungsspiel um den zweiten Spot. Also 2 von diesen 4 Teams schaffen es. Also die Chance besteht schon durchaus.
Letztes Mal ist Deutschland ja an Tschechien gescheitert und die haben ja dann einen Wunderrun hingelegt. Also Baseball hat natürlich schon sehr große Niveauunterschiede, wenn ich jetzt hier höre. Also der beste Spieler da im Kader ist ein 36-Jähriger. Der vor 3 Jahren das letzte Mal MLB gespielt hat, also stimmt nicht, ich habe mich verrechnet, 2014 hat er da ja nur gespielt, das ist ja vor 11 Jahren gewesen, also, naja.
Lutz meinst du
jetzt? Ja. Wir werden das alles beobachten. Kenner dieses Podcasts werden festgestellt haben, dass meine Stimme schon wieder aus mir unerfindlichen Gründen schlapp macht. Dementsprechend, René, würde ich sagen, wir haben es geschafft, 10 Spieler zu finden. Wir haben uns geeinigt auf 10 Spieler, die wir als die besten 10 der letzten 25 Jahre identifiziert haben. Das ist ein großer Erfolg und damit würde ich sagen, machen wir für heute auch Feierabend. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin von mir alles Gute und eine schöne Restwoche. Macht's gut.
Schließe ich mit an. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und nächste Woche könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf die Trade Deadline NHL. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was bis dahin passiert. Genießt die Tage. Bye, bye.